Ich meine, es braucht immer auch ein bisschen Inspiration und Bauchgefühl. Gerade neue Ideen entstehen seltenst ausschließlich aus Daten, sondern da braucht man auch ein bisschen den Blick in die mutige Glaskugel, möchte ich es mal nennen. Aber dann das Absichern, insbesondere bei bestehenden Prozessen aufgrund von Daten, das ist für uns essentiell und das wird im Zeitalter von AI natürlich zukünftig noch stärker zunehmen.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Marcel Uppurs war bei uns, Chief E-Commerce Officer bei Douglas, der mir erläutert hat, was es mit Embrace the Change bei Douglas auf sich hat, welche Rolle Stores in der Customer Journey spielen und warum auch in Omnichannel-Systemen bei aller Verzahnung Kanalexzellenz entscheidend ist. Natürlich durfte dabei auch der Blick in die Zukunft nicht fehlen. Eine super spannende Folge mit vielen, vielen Insights, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf bei uns in den Räumen des IFH Köln. Marcel Uppurs ist bei uns, Chief E-Commerce Officer von Douglas. Hallo Marcel.
Hallo Kai, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, danke schön, dass du dich am Montagvormittag durch den Regen und den Verkehr gekämpft hast, um bei uns spannende Themen zu diskutieren. Wir haben eine ganze Reihe von wirklich Themen, die im Moment, glaube ich, dem Handel insgesamt unter den Nägeln rennen und die euch sehr stark umtreiben. Bevor wir aber dazu kommen, Marcel, was sollte man über dich wissen?
Ja, also zunächst, ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Söhne, 13 und noch 10, also bald 11, von daher in einem interessanten Alter, die beiden. Sehr fußballbegeistert, wahrscheinlich auch vom Vater. Relativ viel sporttreibend und ansonsten seit über 20 Jahren im Handel unterwegs. In zwei großen Unternehmen bislang. Viele Jahre im Metro-Umfeld verbracht und jetzt seit gut 5 Jahren bei Douglas tätig.
Ja, also über Fußball könnten wir auch sprechen. Dann wäre aber die Zeit dann auch sehr, sehr schnell um. Da gibt es auch jede Menge Diskussionsstoff bei den beiden Teams, die uns persönlich dann auch umtreiben. Aber zum E-Commerce oder beziehungsweise zu deiner Reise in den E-Commerce. Du hast ja nicht im E-Commerce begonnen, sondern du kommst ja eigentlich, wenn ich das so richtig verstehe, aus einer ganz anderen Ecke oder nicht? Oder
doch? Ja, sowohl als auch wäre da die Antwort, würde ich sagen. Ich habe vor weit über 20 Jahren meine Diplomarbeit im E-Commerce geschrieben. Also da gab es schon die ersten Annäherungen, habe dann aber viele Jahre erstmal im strategischen und Commercial-Bereich gearbeitet und die letzten Jahre eher im Finanzbereich. Aus meiner Sicht aber doch irgendwo naheliegend, jetzt diese Verantwortung innezuhaben, weil ich vor allen Dingen sehr stark immer operativ gearbeitet habe, auch in den Finanzfunktionen, die ich begleitet habe. Zuletzt bei Douglas die Equity Story bis 2024 zusammen mit dem damaligen CFO Marc Langer treuen dürfen, also der Gang an die Börse. Und da ging es ja auch sehr stark darum, in der Kommunikation mit den Analysten, mit den Investoren deutlich zu machen, was sind eigentlich die Treiber, wie setzt sich ein Geschäftsmodell zusammen, welche Wachstumsfantasien haben wir denn, wie greifen die Kanäle E-Commerce und Store-Channel zueinander, ineinander und auch das Begleiten natürlich der relevanten KPIs, also KPIs. Das waren immer schon Berührungspunkte und auch bei Metro und bei Real seinerzeit habe ich den E-Commerce mal mit aufgebaut. 2010, 2011 waren die ersten Schritte, damals real.de gebildet, was dann später mit Hitmeister hier in der Kölner Firma auch zusammengeführt wurde, die wir akquiriert haben und dann einen großen Marktplatz daraus gemacht haben und was später dann in Kaufland.de aufgegangen ist. Also die Keimzellen liegen auch weit zurück und da durfte ich auch schon mitwirken.
Ja, die Welt ist dann doch wieder ein Dorf. Tatsächlich hier, das werden wir dann zu gegebener Zeit in den Shownotes verlinken. Wir werden auch Dr. Gerald Schönbucher bei uns zu Gast haben, den CEO hier von Kaufland E-Commerce. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Aber toll dann ja auch zu sehen, wie du immer wieder, sag ich mal, in den Sweet Spot ja dann, wenn ich das richtig sehe, drin warst. Und bei E-Commerce auf der einen Seite und Wachstum auf der anderen Seite, aber dann eben auch gesundes Wachstum oder hast du auch so ein bisschen mitgekriegt, die Entwicklung, die wir bei vielen Unternehmen haben am Anfang, große Fantasien, hier was mal sein könnte, auf Reichweite, Reichweite, Reichweite setzen und dann mal gucken, vielleicht kommt irgendwann das Geschäftsmodell oder war es dann doch eher so, dass man von Anfang an hier geschaut hat, wie man Wachstum und Rendite irgendwo übereinander bringt?
Ja, also zunächst mal habe ich in meinen über 20 Jahren im Handel beides kennengelernt, sowohl eher Restrukturierungserfahrung, mehr im Store-Portfolio, als auch eben die Wachstumsdynamik, insbesondere nach der Akquisition, wie gesagt, seinerzeit von Hitmeister, war sehr stark das Thema Wachstum im Vordergrund. Wachstum auch durch den Marktplatz, den Gerald kenne ich persönlich auch sehr gut. Wir haben viele Jahre zusammengearbeitet. Von daher schöne Grüße auch,
wenn er richtig hier
am Tisch sitzen wird. Und auch bei Douglas, ich mache mir mal ein Zitat von der Vanessa Stützle, einer meiner Vorgängerinnen, auch zu eigen, die häufig gesagt hat, irgendwann kommt der E-Commerce ja auch aus den Kinderschuhen heraus. Und das ist, glaube ich, ein Stadium, was Douglas ganz gut beschreibt. Wir hatten signifikantes Wachstum relativ früh, natürlich dann auch nochmal angefeuert in den Corona-Jahren. Aber so seit 2-3 Jahren legen wir einen stärkeren Fokus auf das Thema Profitabilität bei gleichzeitigem Wachstum natürlich auch. Die Wachstumsraten haben sich etwas reduziert, sind aber immer noch auskömmlich. Aber wir fokussieren uns sehr, sehr stark darauf auch, dass die Profitabilität, sprich also aus den Kinderschuhen herauskommt, Reifegradmanagement mit einer Maturität auch, die das Geschäftsmodell jetzt erfordert, dass wir das auch optimieren. Und da sind wir sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Man muss aber auch dazu sagen, wir sind in 22 Ländern mit der Marke Douglas respektive Nocibé unterwegs. Ich darf mich auch noch seit kurzem um Parfum Dreams und Niche Beauty kümmern, im Management-Komitee bei uns bei Douglas, zusammen mit der Nina Pütz als CEO, die da sehr gut mit dem Team dran arbeitet. Aber in den 22 Ländern sind natürlich auch unterschiedliche Wachstumsdynamiken. Es gibt Länder, die noch sehr stark wachsen, Double-Digit, andere Länder, die eher im Bereich Single-Digit unterwegs sind. Und von daher gibt es da unterschiedliche Nuancen auch in der Feinsteuerung.
Jetzt hatten wir hier in der Handelbar ja auch Bastian Siebers, hier ein CEO von Flaconi, der jetzt rein auf online setzt. Bei euch ist es ja so ein klassischer Omnichannel-Konzept. Ihr setzt aber weiterhin ja stark auch auf Stores. Also können wir hier gerade in Köln erfreulicherweise sagen, ein toller Flagship. Welche Rolle spielen Stores noch in eurem Konzept? Dann sagt ihr, wollt auch noch weiter wachsen.
Also Stores spielen zunächst mal eine wichtige Rolle, rein wenn man auf die Größenordnung schaut. Wir generieren 2/3 unseres Konzernumsatzes bei Douglas in den Stores, respektive dann 1/3 in meinem direkten Verantwortungsbereich im E-Commerce. Von daher hat das eine gravierende und gewichtige Rolle und das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben. Auch wenn wir sehen, dass der E-Commerce stärker wächst als der Store-Kanal, das heißt, die Anteiligkeiten verschieben sich immer mehr sozusagen pro E-Commerce. Aber neben der reinen Zahl ist natürlich auch das Thema Erlebnis, Erlebniseinkauf und ich sag mal Verschmelzen von Eventcharakter und Konsum etwas, auf das wir sehr stark setzen. Es freut mich sehr zu hören, wenn dir der Kölner Store gefällt. Ich denke, das ist auch eine breit getragene Meinung, wenn wir so in die Kundenstimmen hören. Für uns ist natürlich wichtig, dass wir Handel auch erlebbar machen, dass wir unsere Produkte erlebbar machen. Die Stores sind also auch irgendwo, ich sag mal, ein Marketinginstrument, um die Marke auch aufzuladen, Modernität zu verleihen für die Marke, das Sortiment erlebbar zu machen und überhaupt Beauty auch nahbarer zu machen. Wir haben natürlich sehr viele Kunden und Kundinnen, die sich mit Beauty gut auskennen, aber auch viele, die reinwachsen und erstmal Erfahrungen sammeln müssen mit den einzelnen Produktkategorien. Und da ist, glaube ich, die Beratungskompetenz vor Ort unschlagbar, um dann im weiteren Verlauf auch Replenishment beispielsweise über den E-Commerce gut abzudecken. Was nicht heißt, dass wir keine Inspiration im E-Commerce, insbesondere auch durch Social Content ansetzen. Aber häufig ist der Store da der erste Kontakt. Und zum anderen unsere Omnichannel Services, um nur einen zu nennen, Click and Collect Express. Das ist natürlich auch eine unschlagbare Servicequalität, die wir da liefern, weil du binnen 2 Stunden im Prinzip direkt online bestellen kannst, aber dein Produkt dann auch sofort bekommen kannst.
Ja, ein starker Service. Wir hatten das ähnlich diskutiert hier mit Hendrik Müller von Thalia, die auch so einen Express-Click-and-Collect-Service anbieten, werden wir auch in den Shownotes verlinken. Um das in der tatsächlich auch erlebbar zu machen für den Kunden in dieser Qualität, heißt das dann auch vielleicht für euer Flächennetz mehr Qualität, weniger Quantität? Geht das schon auch darin, dass man dann sagen muss, da muss ich auch wirklich sehr hohe Ansprüche an die Fläche stellen?
Ja, das würde ich so bestätigen. Und das ist tendenziell sicherlich richtig. Wir betreiben heute knapp 2000 Stores in Europa. Da wird nochmal der ein oder andere dazukommen. Aber wir geben jetzt kein quantitatives Ziel heraus und sagen, es müssen X oder Y sein, sondern es ist eigentlich die Summe der Einzelentscheidungen. Also da, wo, und das wird sich sehr, sehr regelmäßig angeschaut, alle 14 Tage gibt es ein Portfolio-Meeting, wo über neue Standorte entschieden wird, über bestehende Standorte, bestehende Mietvertragsverlängerungen. Und dann ist es immer die Einzelentscheidung, die sagt Daumen hoch oder Daumen runter. Man kann grundsätzlich sagen, dass beispielsweise wie in Köln oder auf der Königsallee, dass auch Standorte, die eine sehr starke Frequenz generieren, natürlich auch, ich sagte es gerade, eher Marketingcharakter auch haben, um die Marke erlebbar zu machen. Und wir werden jetzt sicherlich nicht unser Filialnetz exorbitant ausweiten, aber punktuell schon und auch regional unterschiedlich. Beispielsweise in Osteuropa sicherlich noch etwas stärker als in eher saturierten Märkten wie Westeuropa. Aber wir werden weiterhin auch in die Filialen investieren, um sie zu modernisieren. um einfach den Lebenszyklus immer mal wieder aufzufrischen und beim Kunden noch Neugierde zu wecken und was Neues an die Hand zu geben mit neuen Formaten. Von daher bleibt viel Bewegung im Portfolio. Aber richtig ist auch, dass wir unsere Investitionen etwas stärker in den E-Commerce-Kanal, auch im Einklang mit dem Marktwachstum, mit dem Markttrend, lenken werden, als das in den letzten 5 Jahren der Fall war. Und das wird in den nächsten 5 Jahren noch stärker passieren. Da wird auch eine Beschleunigung stattfinden.
Wie optimistisch seid ihr, wenn du sagst, ihr schaut euch ja Standort für Standort auch an, spätestens wenn es um eine Verlängerung auch des Mietvertrages geht. Wie optimistisch seid ihr, dass ihr da nicht in Sippenhaft genommen werdet, wenn das Umfeld dann mehr oder minder hier schwächer wird, wenn man sieht, da geht ein Texelit raus, dann kommt halt vielleicht perspektivisch noch weniger Frequenz drauf. Glaubt ihr, dass wir da jetzt insgesamt vielleicht auch schon das Schlimmste in der Bewegung gesehen haben? Weil wir ja gesehen haben, früher waren die Wachstumsraten im E-Commerce generell exponentiell. Jetzt reden wir ja im Non-Food-Bereich jetzt noch von 5, 6, 7% Wachstum, also jetzt nichts Explosionsartiges mehr. Glaubst du, dass sich die Standorte, dass sie da auch wieder eine Chance haben, in einem guten Umfeld perspektivisch auch sich gut weiterzuentwickeln?
Also die Antwort mag jetzt banal klingen, aber ich glaube, dass die guten Formate und die guten Banner, die guten Händler auch weiterhin ihre Daseinsberechtigung haben werden. Insbesondere natürlich, das muss man schon sagen, in den großen Metropolen. Da wird es beständiger sein als in den kleinen, mittleren Lagen. Von daher müssen wir uns das natürlich auch sehr genau anschauen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass schon bei der Auswahl des Standortes oder bei der Mietvertragsverlängerung genau diese Komponenten mit betrachtet werden. Welchen Händlermix habe ich? Ist da ein starker Lebensmittelhändler, der eine Grundfrequenz bringt? Wie viele Textilien sind dort? Wie ist der Mix der Sektoren? Wir im Beauty-Bereich, als ja in den allermeisten Ländern auch Marktführer, in denen wir unterwegs sind, wir bringen schon auch Abwechslung in eine Shopping Mall oder in eine Straße. Ich glaube, es gibt da mehr Vergleichbarkeit, was Fashion angeht, als Beauty. Und von daher ziehen wir natürlich auch viel Frequenz als starke Marke. Aber im Kern achten wir schon darauf, wie die gesamte Agglomeration aussieht und optimieren das auch. Teilweise haben wir auch selber 2, 3 Standorte in einem kleineren Einzugsgebiet. Auch das schauen wir uns natürlich an, ob man aus 2 vielleicht einen machen kann, dadurch aber einen besseren Standort sogar findet, also eine Relocation vornimmt. Es gibt da nicht die eine Antwort, aber am Ende, glaube ich, die Starken werden stärker. Und die Formate, die es ohnehin schwierig haben derzeit, die werden wahrscheinlich eine harte Zeit vor sich haben.
Ja, also Flächennetze generell, glaube ich, unter Druck grundsätzlich. Aber das ist ein Thema, glaube ich, was man sehr, sehr differenziert betrachten muss, Standort für Standort. Und so empfinde ich das auch von den Formaten her. Also mein Eindruck ist, dass die ja immer individueller auch zugeschnitten werden auf die Bedürfnisse vor Ort. Wenn wir früher ja doch eine Reihe von Konzepten hatten, dazu gehörte die nach meinem Dafürhalten nie so wirklich, die so One-Size-Fits-All, eigentlich jeder Laden sieht überall gleich aus. Aber das spreizt sich doch jetzt nochmal deutlich, deutlich mehr. Oder ist es jetzt mein Eindruck jetzt dann auch, dass man jetzt doch stärker auf unterschiedliche Konzepte, vielleicht auch für unterschiedliche Funktionen dann auch setzt?
Also wir haben grundsätzlich in den Formaten eine Unterteilung in Premium und Luxus. Beispielsweise jetzt wie in Köln, das ist eher ein Luxusformat, in den kleineren Lagen eher Premium-Formate. Das ist so ein Verhältnis von 90-10, eher Premium zu Luxus. Differenzieren dann aber auch stark über das Sortiment natürlich, auch über die Services. In einigen Standorten hatten wir sogenannte Beauty-Cabins, wo also auch Behandlungen vor Ort angeboten werden können. In anderen Filialen bieten wir das nicht an. Da bieten wir es nur auf der Fläche selber an, aber nicht in speziellen Kabinenbereichen. Von daher gibt es beides, eine Standardisierung, um auch einfach natürlich stärker ausrollen zu können und Formate auch effizient zu betreiben auf der einen Seite, aber auch eine Ausdifferenzierung, was Sortimente und Services angeht. Und damit fühlen wir uns eigentlich ganz wohl. Aber wichtig ist auch, dass der Kunde, wenn er Douglas sieht und liest, dass er auch weiß, was drin steckt. Also eine gewisse Verlässlichkeit im positiven Sinne, immer gepaart auch mit Ideen und Innovationen an einzelnen Standorten. Das ist, glaube ich, die erfolgsversprechende Form.
Werbung.
Damit der lokale Beautyhandel floriert, müssen die richtigen Werbemittel zur richtigen Zeit eingesetzt werden. Aber woher weiß ich, welche meiner Filialen gerade mit Werbemaßnahmen aktiv sind? Oder in welchen Gebieten rund um die Standorte noch ungenutztes Potenzial liegt? Lokale Handelskommunikation ist oft unnötig komplex. Nicht, weil sie es sein muss, sondern weil die richtigen Tools fehlen. Markis von Mediazentral ändert das. Das Tool vereint Standorte, Kampagnen, Mediengebiete, Wettbewerbsdaten und Kampagnenkennzahlen in einem zentralen Dashboard. Ein Login und ihr habt alles, was ihr braucht, um lokale Mediaentscheidungen schnell, datenbasiert und selbstbestimmt zu treffen. Markis zeigt euch nicht nur, wo eure Werbung läuft, sondern auch, wo neue Potenziale entstehen, wo euer Wettbewerb präsent ist und wie sich eure Kampagnen entwickeln, räumlich verortet und jederzeit abrufbar. Alle relevanten Perspektiven gebündelt in einem System. Wenn ihr wissen wollt, wie Markis konkret in eurem Unternehmen aussehen kann, könnt ihr jetzt eine Demo anfordern. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende.
Verlässlichkeit ist vielleicht auch eine gute Brücke jetzt in den E-Commerce rein, den du verantwortest. Du schaust ja ähnlich lange wie ich auf den Markt hier drauf. Wir reden ja inzwischen bei den Top-Playern ja wirklich von hocheffizienten Shops. So, wir haben den Kunden, glaube ich, sehr, sehr verwöhnt und die Kundin über die letzten Jahrzehnte insgesamt als Online-Händler. Was sind so Punkte für dich, wo du merkst, ja, das wird halt als ganz selbstverständlich dann auch mitgenommen, obwohl ja jede Menge Arbeit jetzt dann auch dahinter steckt. Das ist den Kundinnen und Kunden ja überhaupt gar nicht klar. Oder ist der Eindruck auch richtig, dass das tatsächlich jetzt doch die noch am Markt eine Rolle spielen, wirkt das auch sehr, sehr gut hier machen? Oder kann man da vielleicht doch noch low-hanging fruits irgendwo ernten?
Also ich glaube, low-hanging fruits sind sehr, sehr wenige. Ich würde eher über die high-hanging fruits sprechen, die es dann zu ernten gilt. Aber ich teile deine Einschätzung, Kai, dass der Kunde berechtigterweise natürlich, weil er auch eine gute, relevante Auswahl hat an verschiedensten Playern, sagt, da mache ich keine Kompromisse. Ich habe auch kaum Fehlertoleranz als Kunde, die ich ansetze. Und daher gibt es in den Bereichen Logistik, Zahlungen, Retourenabwicklung sehr, sehr hohe Standards. Gerade wir als Marktführer müssen uns denen nicht nur stellen, sondern setzen sie größtenteils auch, diese Standards. Bei der Lieferung merken wir natürlich immer mehr, auch geprägt von Amazon, um das auch deutlich zu sagen, Same-Day-Delivery ist etwas, was mehr und mehr nachgefragt wird. Aber auch da sehen wir eine Chance, denn wir als stationärer Händler mit einem Filialnetz können da sicherlich mehr bieten. Ich habe vorhin schon Click and Collect Express angeboten. Das heißt, da ist heute schon die Möglichkeit gegeben, dass der Kunde binnen 2 Stunden den Produktwunsch auch erfüllt bekommt, was ein Pure Player so in der Form natürlich nicht anbieten kann. Also von daher liegt es immer auch darin, intelligent zu vernetzen, wie man die bestehenden Leistungsangebote verknüpft. Und da fühlen wir uns ganz wohl. Payment ist auch ein Thema natürlich, dass der Kunde kein Verständnis mehr dafür hat, wenn die gängigen Zahlmethoden nicht eingebunden sind. Da geht es natürlich auch um Relevanz, da geht es auch um Conversion und Retourenabwicklung. Auch da wieder, wir gehen mehr und mehr in den Bereich Click and Return, also unabhängig davon, wo ich geordert habe, wenn es im E-Commerce ist, dass ich aber auch returnieren kann, über Return-Portale, sodass ich da eine seamless Experience habe. Also das ist uns wichtig, dass wir nicht nur die Präsenz haben in beiden Kanälen, sondern die Kanäle auch so miteinander, Schlagwort seamless, ja, also nahtlos verbinden, dass der Kunde da überhaupt gar keine Barrieren mehr erlebt.
Ja, ist immer so leicht gesagt und dann sehr schwer, glaube ich, jeden Tag dann auch erfolgreich umzusetzen auf der Fläche. Aber ihr zeigt ja, wie viele andere, dass es tatsächlich dann auch geht, wenn man hier wirklich an jedem Schräubchen dreht. Noch schwieriger ist es ja vielleicht bei dem Faktor Emotionalität. Ist das ein Punkt, wo du sagst, ihr könnt diese Emotionalität jetzt auch über den E-Commerce hin zu den Kundinnen und Kunden bringen? Oder sagt man, nein, genau dafür sind ja auch unsere Stores da, da machen wir Events und bringen darüber die Emotionalität. Und das ist nicht unser Anspruch jetzt im E-Commerce, das muss halt sehr gut funktionieren. Aber die Emotionalität kommt über unsere anderen Wege hin zur Kundin?
Wäre, glaube ich, schwierig, wenn wir einerseits sagen, wir sind Omnichannel und wir sind kanalagnostisch und auf der anderen Seite dann sagen, der eine Kanal ist rein transaktional und der andere Kanal ist hochgradig emotional. Das wäre, glaube ich, eine falsche Ausprägung, weil wir dann dem Kunden doch vorgeben würden, wo er den Bedarf, wenn er mehr Emotionalität erfragt, bedienen müsste. Das heißt, wir versuchen schon, durch Social Content vor allen Dingen auch, durch Inspiration, durch Produkterlebnisinformationen auf der Website, in der App vor allen Dingen auch Emotionalität und Inspiration zu vermitteln, sind da, glaube ich, nicht unerfolgreich. Aber, jetzt kommt vielleicht eine kleine Parenthese, man muss auch sehen, das Thema LLM, Traffic, der über die Agenten generiert wird, das gewinnt auch immer mehr an Bedeutung. Und da geht es natürlich vornehmlich um Produkt, Daten, Qualität, Lesbarkeit, Sichtbarkeit. Das ist eigentlich das Gegenteil von Emotionalität. Das darf man auch nicht vergessen. Also bei allem Fokus auf die Emotionalität muss, glaube ich, auch die Technik sehr stark stimmen. Und die PDP ist die neue Website. Also man landet dann ja auch häufig in seiner Journey direkt auf der PDP, Von daher muss das natürlich auch stimmen. Also es ist aus meiner Sicht ein sowohl als auch.
Ja, jetzt hast du natürlich ein super Thema hier aufgemacht, was, glaube ich, alle Händler, Online-Händler umtreibt. Was passiert mit der Sichtbarkeit? Was passiert mit dem Traffic, wo wir uns daran gewöhnen, Large Language Models zu nutzen, um unsere Anfragen hier reinzuspielen und eben nicht mehr so wie klassisch früher zu googeln. Siehst du da schon? Also ich habe da viele, viele Fragezeichen, wenig Ausrufezeichen. Ist es bei dir anders?
Gut, ich bin grundsätzlich ein neugieriger Mensch und bei solchen neuen Entwicklungen eher dazu geneigt zu sagen, wir gehen dem Ganzen sehr positiv entgegen. Auf der anderen Seite, glaube ich, wäre es vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß genau, was in einem oder in zwei Jahren passiert. Da hilft auch die Rückschau. Wer vor 6 oder 12 Monaten gesagt hat, ich weiß ganz genau, was im Mai 2026 passieren wird im Bereich Agentic, ja, entweder war er Hellseher, hatte die seltene richtige Gabe, eine Wette einzugehen oder hatte schlichtweg Glück. Also ich glaube, bei der Dynamik im Markt kann man das nicht vorhersehen. Von daher haben wir auch Fragezeichen, aber wir haben auch Ausrufezeichen. Eins der Ausrufezeichen ist, dass wir uns sehr, sehr intensiv mit den Themen beschäftigen. Wir haben ein starkes Team, früher SEO, jetzt eher GEO auch genannt, wo viele, viele qualifizierte Kollegen sich täglich damit beschäftigen, wie wir genau diese Sichtbarkeit auch verbessern. By the way, das ist ja nicht nur relevant für den E-Commerce-Kanal, sondern bei einem Omnichannel-Player auch für den Store, wenn ich an Google Maps-Applikationen beispielsweise denke. Also ich glaube, dass man überhaupt ein Team etabliert, um sich da dezidiert mit zu beschäftigen. Das ist hochgradig relevant. Wir haben auch vor geraumer Zeit eine eigene AI-Abteilung gegründet, die sich mit Data, Data Governance, AI-Applikationen, Use Cases, aber auch internen Prozessoptimierung, Automatisierung von einzelnen Prozessschritten beschäftigt, insbesondere auch im Marketing, Steuerung über 22 Länder, wie generiere ich digitale Assets, da liegen auch extreme Effizienzpotenziale. Und von daher ist es, glaube ich, eher die positive Haltung zu sagen, dem wollen wir uns stellen, da wollen wir Teil der Reise sein, vielleicht auch First Mover bei einzelnen Entwicklungen, aber trotzdem offen zu sein und nicht zu sagen, wir wissen genau, was passiert, sondern auch zu lauschen, was im Blätterwald passiert, rechts und links.
Spannend. Das gilt, glaube ich, auch dieser Einfluss jetzt von künstlicher Intelligenz, Large Language Models bei dem Thema Service. Da beobachte ich ja auch, dass da jetzt wahnsinnig viel passiert und dass vielleicht so Vorteile, von denen wir gesagt haben, das sind ja immer Vorteile vom stationären Geschäft, da muss ich doch in den Laden gehen, wenn ich eben eine gewisse komplexe Beratung benötige, wenn ich einen gewissen Service benötige, dass das auch aufgebrochen wird. Wie siehst du das beim Thema, welchen digitalen Service muss ich denn eigentlich bieten, damit die Kundin, die jetzt im Moment keine Zeit hat, in die Filiale zu euch zu fahren, dann trotzdem glücklich irgendwas bei euch kauft?
Also grundsätzlich ist ja der Sektor, in dem wir uns bewegen, Beauty, schon hochgradig emotional. Das heißt, es ist eine Verbindung da mit dem Produkt und diesen Spirit muss man natürlich aufgreifen. Das können Social Clips sein, mit denen man einfach auch How-to-Use-Beispiele liefert, wo der Kunde noch nicht vielleicht genau weiß, wie die Anwendung im Gesicht etc. stattfinden kann. Und zum anderen glaube ich auch, dass die Services, die wir im E-Commerce anbieten, relativ nah an dem sich orientieren muss, was auch in den Stores stattfindet. Ein konkretes Beispiel, wenn jetzt wir beide als Männer, vielleicht auch für unsere Frauen Geschenke, Muttertag liegt gerade im Mai hinter uns, wenn wir das als Kaufabsicht haben, dann möchte vielleicht auch der Kunde, dass es eingepackt wird, das Produkt. Also Wrapping und Gifting Services. Und da haben wir in einigen Ländern jetzt auch schon erste gute Erfahrungen gemacht, indem wir in unseren Lagerstandorten auch diese Möglichkeiten etablieren, dass der Kunde auch ein Premium Gift Wrapping auftragen kann. Und das ist für mich ein exzellentes Beispiel, wo intuitiv vielleicht der Kunde, der weniger Erfahrung hat im E-Commerce und speziell auch vielleicht mit uns, noch gar nicht weiß, dass das möglich ist und wir durch eine aktive Kommunikation in der App und im Shop auch darauf aufmerksam machen, dass es nahezu egal ist, in welchem Kanal er einkauft. Das, was er möchte, inklusive auch After-Sales-Services, das bieten wir an, fast nahtlos in beiden Kanälen.
Heißt das vielleicht auch, dass für die Services das Gleiche gilt wie für die Filialen? Vielleicht hast du zukünftig weniger Services, aber die Services, die du auf der Fläche bringst, die müssen dann auch richtig, richtig gut sein, sodass dieser durchschnittliche Service, den wir ja kennen seit Jahrzehnten, du kommst in ein Ladengeschäft rein, du kriegst halt eine Beratung, aber halt einfach eine Beratung, ohne jetzt einen hohen Anspruch, dass die vielleicht mehr oder minder tot ist zukünftig, weil die Kundinnen halt gelernt haben, die Antwort kann ihnen ChatGPT oder Gemini oder so viel besser geben?
Also das Thema Durchschnittlichkeit, glaube ich, wird sein Ende haben, ganz bestimmt. Die Pole werden weiter auseinandergehen. Also entweder biete ich einen extrem einfachen Einkauf an zu einem sehr, sehr günstigen Preispunkt, no frills, oder ich gehe eben, und das ist die Losung von Douglas, in den Premium- bis Luxusbereich und muss dann natürlich auch einen Service bieten, der unverwechselbar ist und wo der Kunde sagt, jawohl, das erlebe ich nur hier, da habe ich eine Verlässlichkeit, um das Wort wieder zu bemühen. Und da weiß ich, was ich bekomme, habe vielleicht sogar meine Verkäuferin, die ich gut kenne, die meine Bedarfe schon ganz gut kennt. Die Übertragung auf E-Commerce ist aber auch wieder, glaube ich, angelehnt, das Thema Personalisierung. Ich meine, wir haben 60 Millionen Beautycard-Inhaber in ganz Europa. Das ist ein unglaublicher Datenschatz, den verbunden mit der App. Das ist, glaube ich, etwas, was wenige nachmachen können. Und damit haben wir auch sehr viel Wissen um den Kunden. Wir werden alsbald auch, das vielleicht als Sneak Preview, wir werden jetzt auch alsbald den, wir nennen ihn Beauty Advisor, also einen Chatbot live gehen lassen, wo der Kunde dann auch seine Fragen stellen kann, direkte Antworten bekommt im Austausch, in der Konversation. Und das ist, glaube ich, ein Synonym für Beratungskompetenz, basierend auch auf dem Wissen, was wir aus der Beautycard, aus der Loyaltycard, die wir haben und seinen sonstigen Interaktionen mit uns gelernt haben. Und von daher gibt es da, glaube ich, auch eine sehr gute Möglichkeit. Insbesondere dann auch im E-Commerce natürlich mit Rezensionen, mit Trustpilot-Bewertungen und Co. Da gibt es auch Dinge, die wir stationär gar nicht liefern können. Also häufig wird ja gesagt, stationär hat immer einen Servicevorteil. Das ist im E-Commerce gar nicht möglich. Man kann es auch umdrehen und sagen, der Kunde, der wirklich auch auf Rezensionen Wert legt, der kann sich dort natürlich fast noch stärker erkundigen und Meinungen einholen, als er das im Store kann, wo mit einer guten Verlässlichkeit die Informationen der Beauty Advisor bei uns eingeholt werden können. Aber das kann natürlich nicht die Masse von Hunderten oder Tausenden Transaktionen im Internet darstellen.
Jetzt hast du nochmal ein spannendes Thema aufgemacht mit der Beautycard und den Kundendaten. Mit Blick auf die Uhr relativ knapp. Also ohne diesen Datenschatz, den er hätte, ist doch eigentlich eine Optimierung des Geschäftsmodells jetzt gar nicht mehr möglich.
Ja? Ja, das würde ich schon so sehen. Ich meine, es braucht immer auch ein bisschen Inspiration und Bauchgefühl. Gerade neue Ideen entstehen seltenst ausschließlich aus Daten, sondern da braucht man auch ein bisschen den Blick in die mutige Glaskugel, möchte ich es mal nennen, aber dann das Absichern, insbesondere bei bestehenden Prozessen aufgrund von Daten, das ist für uns essentiell und das wird im Zeitalter von AI natürlich zukünftig noch stärker zunehmen.
Jetzt hast du ja auch dann den Blick auf diese Daten und optimierst ja basierend auf den Daten. Jetzt ist ja das Thema Omnichannel, also früher nannte man es halt Multichannel, ist ja ein altes Thema. Trotzdem hat man das Gefühl, es gibt immer noch so Knackpunkte in Unternehmen, selbst dann bei wirklich gut funktionierenden Organisationen. Wo hapert es aus deiner Sicht im Moment noch vielleicht ganz generell am meisten und woran arbeitet ihr vielleicht am intensivsten?
Ja, bei ganz generell tue ich mich schwer, weil ich ungern über Wettbewerber rede, aber im Allgemeinen im Handel, ich glaube, man unterscheiden muss zwischen der Präsenz in beiden Kanälen und der Verzahnung von beiden Kanälen. Und Omnichannel heißt für mich wirklich Verzahnung, sodass der Kunde agnostisch seinen Kanal auswählen kann, sowohl beim Kauf als auch bei allen Services, die nach dem Kauf kommen. Da, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren viele gute Schritte gemacht und der ein oder andere Händler ist vielleicht eher noch in der Phase, wo er rein präsent ist in beiden Kanälen, aber die Verzahnung noch nicht hat voranschreiten lassen. Wir arbeiten insbesondere an den Omnichannel Services. Das heißt, wir sind noch nicht in allen Ländern mit allen Services live. Insbesondere ist das bei uns das Thema In-Store-Order. Das heißt, ich bin im Store, möchte vielleicht eine besondere Brand oder eine Variante einer Brand haben, die wir gerade nicht vorrätig haben. Dann kann ich im Store auch wieder mit dem Nutzen meiner Loyalty-Card zusammen mit dem Beauty Advisor kann ich dann eine Bestellung, eine Home-Delivery zum Beispiel, dann auch auslösen. Der andere klassische Anwendungsfall ist Click and Collect und eben auch Click and Collect Express, also die schnelle Lösung, Abholung im Store binnen 2 Stunden. Das bringen wir mehr und mehr in die Breite unserer Länder. Und wir haben natürlich auch Anwendungen, die nicht unbedingt direkt umsatzgenerierend sind, aber das Buchen von Beauty Services über die App, dass ich mir einen Timeslot auswähle und sage, da möchte ich gerne den Service in Anspruch nehmen. Das sind auch Features, die wir mehr und mehr ausrollen.
Super spannend auch das Arbeiten an vielen unterschiedlichen Sachen und dann eben auch in diesem Detailgrad. Verweise ich auch gerne nochmal auf den Podcast hier mit der Steffi Wölfel hier von Ernstings. Da haben wir das Thema Click and Collect ja auch sehr tief beleuchtet. Ich weiß nicht, ob du eine Zahl nennen willst. Die Steffi hat wieder von mehr als 80% der Online-Umsätze, die auf dem Weg bei Ernstings generiert werden. Und da schaut man natürlich dann auch, wie schaffe ich es? Und die Überlegung werdet ihr auch haben, wenn dann eine Kundin dann eben im Laden ist, dass sie dann vielleicht noch was Zusätzliches hier dann auch einkauft. Also ihr optimiert an ganz vielen Themen. Ihr bringt neue Ideen auf. auch ein. Wie viel Zeit gibt ihr diesen neuen Ideen, dass sie dann auch richtig fruchten? Ist es so, dass man sagt, im Moment hat man das Gefühl, es muss immer schneller gehen? Man die Geduld der früheren Jahre, dass sowas sich erstmal etablieren muss und dann irgendwann gut funktioniert, die ist vorbei. Ist es bei euch auch so? Es muss jetzt schon immer sehr schnell, der Proof of Concept muss schon sehr schnell da sein?
Grundsätzlich ja. Ich meine, das Wettbewerbsumfeld ist intensiv. Die makroökonomische Situation ist nicht unbedingt erleichternd derzeit. Wir sind kapitalmarktorientiert. Von daher gibt es eine gewisse Quartalsgetriebenheit. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Also von daher gibt es tendenziell sicherlich kürzere Geduld. Auf der anderen Seite sind wir auch in einem Geschäft unterwegs, wo der Kunde oder die Kundin ja nicht wöchentlich einkauft und nicht unbedingt monatlich, sondern 2, 3, 4, 5 Transaktionen pro Jahr generieren. Also da muss man auch vorsichtig sein und kann schwer nur nach 4, 5, 6 Wochen sagen, jetzt ist es erfolgreich oder nicht erfolgreich, weil der Lebenszyklus einfach innerhalb eines Jahres auch mehrfach mal durchlaufen werden muss. Und von daher gönnen wir uns da schon mehrere Monate, je nach Anwendungsfall vielleicht auch mal ein Jahr, um zu schauen, war das erfolgreich. Wir leben natürlich auch stark von saisonalen Highlights in der Beauty-Branche. Das ist natürlich dann vornehmlich das Weihnachtsgeschäft, das ist der Valentinstag, der Muttertag etc. Und das sollte man schon mal miterleben, weil das unterschiedlich ist, ob ich jetzt im August eine Produktinnovation oder Prozessinnovation teste oder eben in der Peak-Period im November zum Black Friday oder Singles Day hin. Das muss man alles berücksichtigen. Also von daher natürlich sind wir kurz getaktet, aber auf der anderen Seite haben wir auch die Geduld, um den Kundenwunsch wirklich gänzlich zu verstehen.
Jetzt hast du ja zum einen lange Erfahrung im E-Commerce und zum anderen viele Daten und aktuelle Themen auf der Uhr. Welche Entwicklung würdest du sagen, wird jetzt beim E-Commerce aktuell unterschätzt? Sind das eher die Zukunftsthemen? Also hast du jetzt hier Agentic angesprochen. Also ich habe das schon erlebt in Diskussionen, dass es als Zukunftsthema bezeichnet wird. Wo wir merken, es ist ja de facto tatsächlich schon da und es hat schon Impact. Und da könnte man auf andere Kanäle, TikTok und was weiß ich, hier da noch ausziehen. Oder ist es doch eher noch das Arbeiten an den Basics? Payment hattest du vorhin angesprochen, dass dann doch noch unterschätzt wird, was für große Conversion-Hebel da vielleicht beim einen oder anderen noch umgelegt werden könnten.
Also bei Agentic glaube ich nicht oder AI als Stichwort, dass es unterschätzt wird. Also ich erlebe kaum ein Panel oder irgendeine Branchenveranstaltung, wo nicht zu 90% darüber gesprochen wird. Das läuft dem also etwas zuwider. Ich glaube nur, dass die Unsicherheit groß ist, wie ich es vorhin schon ausgeführt habe. Was wird in 1, in 2, in 3 Jahren daraus resultieren? Und diese Fragezeichen, die eben noch keine Ausrufezeichen sind, die beschäftigen die Branche intensiv. Von daher ist unser Ansatz, embrace the change, geh lieber einen Schritt zu schnell als einen Schritt zu langsam. Und damit kann man auch immer ein bisschen was gestalten und eben auch nah am Kunden sein und das austarieren. Aber gleichzeitig, ich meine, bei den Transaktionen, Millionen von Transaktionen, die wir nahezu täglich haben, wäre es auch sehr, sehr fahrlässig, sich ausschließlich auf die Vision der Zukunft zu konzentrieren und das Handwerkszeug der Gegenwart zu vergessen. Von daher bleibt es dabei, Payment als Conversion-Killer, also da, wo die relevanten Payment-Methoden nicht angeboten werden. Und das unterscheidet sich im Übrigen auch von Land zu Land. Da sind nicht alle gleich relevant und es gibt auch vereinzelt lokale Payment-Methoden, die dann auch eingebunden werden müssen. Und da braucht es natürlich auch ein Tech-Team, was das schnell fehlerfrei macht. Und da braucht es auch ein Commercial-Team, was genau das immer aufspürt. Also da sollte man nicht unterschätzen, wie wichtig das Tagesgeschäft ist.
Wir müssen leider, Marcel, schon auf die Abschlussrunde gehen. 2 Fragen, vielleicht eine, auch wenn du sagst, du äußerst dich weniger gern über Wettbewerber. Wir müssen uns gar nicht über Wettbewerber, sondern generell über den Handel. Da würde mich einfach deine Einschätzung interessieren. Wenn wir uns jetzt in 5 Jahren hier wieder treffen würden, was glaubst du, wie stark wird sich Einzelhandel, so wie wir ihn heute kennen, mit seinen Ausprägungen, Online-Käufen und stationären Käufen, wie stark wird er sich verändert haben? Glaubst du, das ist dann was deutlich anderes oder ist es einfach nur optimiert an verschiedenen Stellen, aber doch noch sehr ähnlich dem, was wir heute kennen?
Also ich glaube, dass für die allermeisten Branchen wirklich diejenigen erfolgreich sein werden, in 5 Jahren umso mehr, die Omnichannel agieren, auch wenn es banal klingt. Also diejenigen, die sich rein auf einen Kanal konzentrieren, werden mehr und mehr Schwierigkeiten bekommen. Aus meiner Sicht intuitiv nicht nur diejenigen, die stationäre Historie haben und den Wandel in das digitale Zeitalter verpasst haben, sondern auch umgekehrt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Kundenansprüche weiter wachsen werden im Bereich Delivery, Services und Co. Und dass das Thema Agentic, aber auch virale Inspiration, ich meine TikTok Shop ist auch in aller Munde, dass diese Formen uns noch stärker prägen werden. Und das wird, glaube ich, dazu führen, um das gängigste Beispiel mal zu nennen, die Fußgängerzone, dass die großen Marken noch weiter an Präsenz gewinnen werden, dass es dann immer aber auch punktuell innovative Konzepte geben wird, die heute noch keiner auf dem Radar hat. Also ich glaube weiterhin an den Innovationscharakter und an den Innovationsgeist auch im Retail-Umfeld. Und da wird es immer wieder tolle Formate geben, die durch Beratungskompetenz, Sortimentskuration herausstechen werden. Und von daher bleibt da auch viel Überraschung drin. Aber die schwächelnden Formate werden weiter unter Druck geraten.
Aber ganz viel dabei, wo ich auch ein ganz entschlossenes Ausrufezeichen dahinsetzen würde. Marcel, die letzte Frage dann aber doch wieder zu Douglas, zu euch. Wenn wir uns hier in 5 Jahren wiedersehen, was muss bis dahin passiert sein, dass du sagst, es waren 5 gute Jahre für Douglas?
Wir müssen weiter an dem Pfad profitables Wachstum uns entlanghangeln. Das heißt, den Reifegrad, den einfach unser E-Commerce mittlerweile erreicht hat, so managen, dass wir mit dem Markt oder leicht über dem Markt wachsen, aber dass wir an unserer Profitabilität weiterarbeiten und die halten. Wir müssen innovativ sein. Wir müssen zum Kunden hin immer wieder digitale Features implementieren. Wir müssen datenbasiert agieren. Wir müssen sicherlich auch unseren regionalen Footprint überarbeiten. Das heißt, heute sind wir in 22 Ländern unterwegs. Wir haben schon mal annonciert, dass wir über weitere Länder und Regionen nachdenken. Ich glaube, dass das auch ganz entscheidend sein wird. Wir müssen unser Partnerprogramm weiter ausweiten, was ein wichtiges Differenzierungsmerkmal für uns ist, weil wir sehr relevantes Sortiment anbieten können. Und wir müssen weiter den Kunden im Zentrum unseres Handelns sehen und vielleicht in etwas anderer Form im Store mit mehr Services dann aber auch so bedienen, dass es Douglas nahtlos als Einkaufserlebnis weiterhin an der Nummer 1 Beauty-Bereich zu erkennen gibt.
Ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Marcel, für deinen Besuch hier und für die vielen spannenden Insights, die du mitgebracht hast.
Dankeschön.
Das war die heutige Handelbar mit Marcel Uppus, Chief E-Commerce Officer von Douglas, der mit einer klaren Omnichannel-Strategie Douglas zu weiterem Wachstum in herausfordernden Märkten treibt. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an dieser Stelle wieder einen besonderen Gast aus dem Handel. Für heute sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln. Euer Kai Udetz.